Ja, einen schönen guten Morgen zusammen. Ich hoffe nicht, dass ich hier irgendwas runterwerfe. Die Geschwister haben das wieder sehr schön gemacht. Dankbares Herz. Ja, schön. Findet ihr nicht, dass wir in einer stürmischen Zeit leben? Ob es das Weltgeschehen ist, die Politik innerdeutsch oder auch weltweit, da gibt es Stürme ohne Ende. Auch naturmäßig Kriege, Unruhen, Massenflucht, das schon bald zum Massenfluch wird. Und dazu kommen noch die ungeheuren Wetterkapriolen weltweit. Dürre, Hitze, Waldbrände zuerst. Einen Monat später steht dann alles unter Wasser, wie in Nordgriechenland. Und jetzt in Libyen und nebenan ist auch noch ein Erdbeben in Marokko, wo Tausende von Toten zu beklagen sind. Ja, viele, die ihre Existenz verloren haben, aber auch sonst nehmen die Unwetter weltweit zu. Ob wir mal so richtig betroffen werden, wird sich zeigen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass auch uns das mal trifft, denn davor ist niemand gefeit. Aber für uns soll das kein Grund sein, uns auf die Straße zu kleben oder sowas, sondern wir wissen, dass eigentlich das Wort Gottes und der Herr Jesus Christus uns ausdrücklich davor und berichtet hat über solche Vorfälle. In der Endzeitrede in Matthäus 24, wer das mitlesen will, da stehen ein paar Sachen, Matthäus ab Vers 4, ich lese mal, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführt. Das ist mal das Erste. Sind heute auch sehr viel auf falschen Gleisen unterwegs. Und dann ab Vers 6, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Also, wenn dies geschieht, sollten wir eigentlich nicht in Unruhe kommen und uns womöglich nur auf die Straße kleben, sondern wir sollen uns erinnern, was der Herr sagte zu dieser sogenannten Endzeit, wie wir die ja bezeichnen. Und es wird noch verschärft, wie es am Ende geheißen hat. Die Endzeit wird sich noch verschärfen und da können wir auch davon rechnen, dass diese Dinge, die wir jetzt sehen, dass sie sich noch verschärfen, die noch schlimmer werden. Der Herr fordert uns in diesem Zusammenhang zu mehreren Dingen auf und die sind jetzt für uns wichtig. Wenn diese Dinge passieren, diese Wetterkapriolen und die Dinge, die wir hier alle beobachten können. Erstens zum Wachen, Vers 42, da steht, wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Dann zum Bereitsein, Vers 44, deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Und der dritte Punkt, wir sollen die Häupter erheben. In Lukas 21, Vers 28 steht, wenn ihr aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Aber das soll eigentlich gar nicht unser Thema sein, sondern es geht heute um einen Sturm. Genauer gesagt, um die Stillung des Sturmes. Die werden wir uns heute mal zu Gemüte führen. Und wir schauen uns diese Geschichte mal näher an. In Matthäus 8, Vers 23. Wer eine Bibel dabei hat, das ist immer gut, wenn man das mitlesen kann. 8, Vers 23. Das möchte ich mal lesen. Als er in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, so dass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen: Herr, rette uns, wir kommen um. Und er spricht zu ihnen: Was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See. Und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sagten: Was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen? Also ich habe das Thema heute bezeichnet, Stillung des Sturmes oder ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Also diese Geschichte der Stillung des Sturmes scheint keine unbedeutende zu sein, denn es kommt nämlich in drei Evangelien vor, im Markus-Evangelium, Kapitel 4 und auch in Lukas 8. Und sie unterscheiden sich eigentlich nur geringfügig. Man kann sagen, sie sind eigentlich alle weitgehend identisch. Ja, in welcher Situation befindet sich diese Szene? Der Herr Jesus hat die lange Bergpredigt beendet und befindet sich gerade in der Phase, wo er seine Autorität als Gottes Sohn, als der verheißene Messias unter Beweis stellt. Das macht sie bemerkbar in Wunder. Da ist zum Beispiel die Heilung des Aussätzigen gewesen vorher und die Heilung auch von mehreren Kranken. Und jetzt kommt eben auch nach dieser Stillung des Sturms übrigens kommen auch noch weitere Heilungen. Ja, und nach diesen Wundern kamen einige und wollten Jesus nachfolgen. Und das möchte ich mal vor auch noch lesen, die Verse davor, weil die auch ganz wichtig sind. 18 bis 22, da kamen zwei Menschen auf ihn zu und haben ihn gefragt, ob sie ihm nachfolgen dürfen. Als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, an das jenseitige Ufer wegzufahren. Und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm: Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus spricht zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm: Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Jesus aber spricht zu ihm: Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Also als er, oder bevor er eigentlich wegfuhr, ließ er diese zwei Menschen eigentlich richtig abblitzen. Einen Schriftgelehrten und einen Jünger steht hier sogar. Und er wollte ihnen einfach zeigen, dass sie nicht mit Jesus spazieren gehen können. Lass die Toten ihre Toten begraben. Ein klares Wort. Jesus will Nachfolger, die bedingungslos bei ihm sind. Und das hat mir auch immer wieder, wenn man Predigt vorbereitet, stellt man sich ja auch immer wieder selber in Frage. Und ich bin durchaus zum Nachdenken gekommen, wo mein Platz ist. Ja? Ist er bedingungslos beim Herrn? Kann sich jeder mal für sich fragen, wo ist dein Platz? Ist er bedingungslos beim Herrn? Im Vers 23 steht, das Boot fuhr ab und die Jünger folgten ihm. Und die haben mir Gedanken gemacht. Sind die zwei eigentlich, die zwei, die gerade angesprochen sind, mit an Bord gegangen? Oder sind sie untergetaucht und gingen nicht mit ins Boot? Auch wenn es hier nicht hundertprozentig klar ist, ich gehe davon aus, dass sie eher nicht an Bord gegangen sind. Und wenn ihr aufgepasst habt, habe ich vorher zum Predigtthema gesagt, die Stillung des Sturms und, wer kann sich, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Ich denke, diese Geschichte, die wir heute behandeln, können wir auf mehrere Dinge beziehen. erstens auf den persönlichen Weg mit Jesus in einem Boot, trifft es nicht hundertprozentig zu, aber man kann es auch auf Gemeinde beziehen, die Gemeinde in einem Schiff unterwegs mit Jesus. Es gibt sogar einige Ausleger, die sagen, es ist ein Abriss der gesamten Kirchengeschichte. Das würde ich jetzt ein bisschen zu weit hergeholt sehen. Aber er ist mit seinen Jüngern hier unterwegs in einem Boot, das in See sticht, an den See Genezareth. Und ich sehe auch hier, dass eigentlich nichts von Gemeinde steht, aber es gibt trotzdem eine gute Parallele zu Gemeinde. Wir sind als Gemeinde mit Jesus unterwegs und wollen Erfahrungen machen, wollen lernen, wollen nah mit Jesus und seiner Fürsorge und Hilfe Gemeinde bauen. Alles andere wäre eine Totgeburt. Gemeindebau ohne Jesus ist nichts anderes als mit einem Sieb Wasser zu schöpfen. Gemeindebau ohne Jesus wäre ein ganzer Unsinn. Es hätte keinen Bestand vor Gott. Es würde vielleicht irgendetwas Menschliches rauskommen, okay. Aber vor Gott wird es nicht gelten. Es hätte keinen Bestand vor Gott. In Psalm 127, Vers 1 steht so eine prinzipielle Sache. Da steht, Psalm 127, Vers 1, und das gilt fürs Alte Testament, fürs Neue Testament und auch für heute. Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Ja, Gemeindebau ist etwas sehr Tiefes. Da geht es um Gottes Führung, um Gottes Willen, um Menschen, die neu geboren werden, die hineingeboren werden in die Gemeinde. Nicht durch die natürliche Geburt, sondern durch die Wiedergeburt. Die Geburt aus Gott heraus. Und alles oben Genannte muss von Gott gewirkt sein. Und bewacht auch sein, ja. Der Herr muss das Haus bauen und bewachen. Deshalb sind wir auch Werkzeuge in seiner Hand. Es ist unumgänglich, Gemeinde nur mit Jesus zu bauen, ohne unsere Hingabe natürlich. Es ist auch, er benutzt auch unsere Hände, ja, auch wenn sie vielleicht eingebunden sind. Aber er möchte, dass wir ihm dienen, ja. Okay. Ich komme jetzt zu den Gliederungspunkten. Wir haben heute 5 Verse und 6 Gliederungspunkte. Auch das zeigt, dass dieser Text wirklich auch, dass da was drinsteckt, ja. Und lassen wir auch die Gemeinde hier mal im Hinterkopf. Jesus baut Gemeinde, wir sind seine Werkzeuge. Der erste Punkt im Vers 23 möchte ich mal lesen nochmal. Und als in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Der erste Punkt, Entscheidung, Jesus zu folgen. Es ist nicht schwer, anhand dieses Verses zu erklären, das Schiff fuhr mit Jesus, fuhr los und seine Jünger folgten ihm. Punkt. Das hört sich zwar einfach an, aber die 2 Kameraden von vorhin, von denen ich berichtet habe, die waren ziemlich sicher nicht dabei. Warum nicht? Weil der Zweite anderes zu tun hatte, zumindest der Zweite. Er musste sich um die Toten kümmern. Der andere hatte Angst vielleicht um seinen Wohlstand. Die Jünger, die an Bord gingen, die gingen einfach. Ich glaube nicht, dass sie groß daran gezweifelt haben, soll ich nicht. Ihr kennt es ja früher mit diesen Gänseblümchen. Sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Soll ich nicht. Sie gingen einfach. Wie ist es heute? Klar, ist es heute ein bisschen anders, aber auch auf der anderen Seite wieder ganz gleich. Darum sollten wir uns immer wieder fragen, ist Jesus da, wo ich bin und umgekehrt? War Montag, Mittwoch, Donnerstag der Herr Jesus beim Gebetskreis? Oder war er vielleicht im Theater, im Kino oder am Fernsehgerät? Solche praktische Fragen stelle ich mir immer, wenn ich mich mit dem Wort beschäftige. Der Herr ist da, wo Gemeinde ist. Und ja, stellen wir immer uns auch praktisch solche Fragen. Nutzt nichts, wenn wir das immer allgemein alles beziehen, sondern wir müssen uns auch persönlich herausfordern lassen. Ja. Und ich sage das nicht von oben herab natürlich. Ja. Ich stelle mir immer wieder die Frage und hinterfrage auch mich, wo ist mein Platz? Bin ich an dem Platz, wo eigentlich Jesus sein würde? Die Jünger waren da, wo Jesus war und sind ihm nachgefolgt. Ganz einfach. Erster Punkt. Jesus ging und sie sind ihm nachgefolgt. Zweiter Punkt. Wenn wir nachfolgen, machen wir Erfahrungen. Vers 24. Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, so dass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Mancher wird vielleicht denken, auf solche Erfahrungen kann ich jetzt gänzlich verzichten. Mir reichen die Stürme in Nordgriechenland, wir brauchen sie nicht im Allgäu. Und der Gemeinde schon gar nicht. Ja, ich kann mir vorstellen, die zwei Kameraden von vorher, die sind vielleicht am Ufer gestanden und dachten sich, mein Gott, dass wir nicht eingestiegen sind. Schau. Wären wir jetzt im Sturm auf dem See. Und vielleicht hätte es uns sogar das Leben gekostet. Denkst du auch manchmal so? Wenn Geschwister sich einsetzen und du dich heraushältst? Ich kenne das. Auch in der Gemeinde. Wir wissen das ja, und die Ältesten könnten uns da ein Lied singen. Gibt es ungeheuerliche Stürme. Von außen. Und den Nachbarn, der Herr Nachbar hat uns auch schon einige Zeichen gezeigt, was er von uns hält. Ich habe mal hinausgeschaut und hat das so gemacht. Okay, das sind die lauen, die leichten Stürme vielleicht von außen. Die können wir gut verkraften. Aber es kommt immer auch von außen was. Es gibt aber auch Angriffe von innen. Und auch da haben wir schon einiges erlebt. Auch Stürme von innen, da haben wir einiges auch im verstärkten Maß schon erlebt. Stürme, die einer vielleicht ohne Gemeinde nicht hat. Habe ich so nach dem Motto, habe ich keine Gemeinde, habe ich auch keine Probleme. Manche Christen denken so. Die denken, ich kann mein Christsein auch allein leben. Wenn ich keine Gemeinde habe, habe ich keine Probleme. Bin ich nur mit dem Herrn allein und gut ist alles. Ja, es ist ein Trugschluss. Gottfried hat ja uns schon jahrelang über die Apostelgeschichte gepredigt. Und wir haben auch gedacht, was gibt es da für Stürme? Anfeindungen, Verfolgung, Verleumdung, Probleme über Probleme. Da geht's auch richtig ans Eingemachte. Es ist ja gerade bei Stephanus. Wir wissen, wie der Stephanus geändert hat. Und unsere Herausforderung ist immer wieder, gehe ich eigentlich mit oder nicht? Oder denke ich, lasse ich mal die anderen machen? Auch hier könnten die Jünger sich auch fragen, Mann, jetzt sind wir Jesus nachgefolgt und schon das erste Riesenproblem. Wir lernen, Nachfolge ist kein Wunschkonzert. Es kann und wird sogar sicher Probleme geben, Stürme, die wir zu bewältigen haben. Der Punkt 3. Wir haben was unterschlagen im Vers 24, wer weiß es? Genau, drei Worte nur. Ein Punkt, drei Worte. Er aber schlief. Herr, das kann doch nicht wahr sein, oder? Du schläfst. Kennt ihr das auch? Wir beten, tun manche Dinge und haben irgendwie den Eindruck, Jesus schläft und schlummert und kümmert sich nicht die Bohne um uns. Da hilft nur eines, Geduld üben. Gott antwortet manchmal umgehend, wie hier, manchmal aber auch später oder ganz spät oder auch gar nicht. Es ist Gottes Wille. Dein Wille geschehe. Aber eines ist sicher, wir können immer zu ihm kommen. Jede Sekunde, jede Minute, an jedem Platz, wo wir sind, egal wo und wann das ist. Und das haben die Jünger auch getan. Natürlich hatten sie den Herrn leibhaftig im Boot. Aber, ich habe mir gedacht, sie hätten auch vielleicht jetzt ihre Amulette rausholen können. Ach, der Stein, der wird uns den, wie es heute ja, die Hilfsmittel, die okkulten Hilfsmittel, die gab es damals auch schon. Hätten sie auch rausholen können und hätten gedacht, lassen wir den Herrn lieber schlafen. Unsere Amulette helfen uns schon. Nein, sie gingen zum Herrn. Es wird im Vers 25 deutlich. Sie haben klar den Herrn gebeten und sie traten hinzu, vierter Punkt, Gebet um Hilfe, und sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Also Petrus ging es einige Zeit später genauso. Im Kapitel 14, vielleicht können wir das mal aufschlagen, Kapitel 14, Vers 29, die Szene, wo die Jünger auf dem Boot, auch auf dem See sind, und dann der Herr Jesus auf dem Meer ihm entgegenkommt, da steht im Vers 29, genau, er aber sprach, komm, also der Herr Jesus, und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Ja, Petrus wagte diesen Glaubensschritt und merkte aber, als er den Herrn verlor oder aus den Augen verlor, dass er unterging und er rief Jesus um Hilfe. Kennt ihr die beste Telefonnummer, die man anrufen kann? Ha, sehr gut. Die Bibelkenner sind da. Wo steht es? Psalm 50, 15. Den können wir uns immer wieder vor Augen halten. Die beste Telefonnummer, 50, 15. Da steht, wissen es manche auswendig, weiß jemand auswendig? Und rufe mich an am Tag der Not. Ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Es kommt im Prinzip auch so in diesem Text vor, übrigens. Am Ende wird er dann auch verherrlicht. Also die Nummer können wir immer und überall wählen. Und das Gute dran ist, wir brauchen nicht mal ein Telefon, brauchen nicht mal ein Handy. Sind manche vielleicht traurig, wenn sie nicht einmal ihr Handy brauchen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir können immer den Herrn zu jeder Zeit anrufen. Und die Jünger im Boot haben hier exakt das ganz Gleiche gemacht. Sie merkten, wenn jetzt Gott nicht eingreift, kommen wir um. Punkt. Fünfter Punkt. Die Lehrstunde mit Jesus. Vers 26. Er spricht zu ihnen, was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf, bedrohte die Winde und den See und es entstand eine große Stille. Ja, so eine Frage brauchen wir jetzt auch noch, gell? Wenn uns das schon das Wasser bis an den Hals steht, was soll das? Ich weiß nicht, ob die Worte der Bergpredigt noch in den Ohren der Jünger war, als Jesus sagte, wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Denken wir dran, wenn wir in Stürmen des Lebens sind, im persönlichen Leben, mit unseren Problemen des Alltags oder in der Gemeinde, wenn uns vielleicht so manches Merkwürdiges begegnet und wir meinen, die Stürme sind uns zu viel, ich kann es nicht mehr tragen, denken wir dran, der Herr ist dabei und hilft zu jeder Zeit. Ich bin bei euch alle Tage, sagt er. Hier in unserem Text ist die Tatsache so, der Herr hilft hier sofort, unverzüglich. Und wie? Mit einem Wunder, das die Menschheitsgeschichte noch nicht gesehen hat. Und das war nicht nur ein großes Naturwunder, sondern ein Wunder der Jünger in Verbindung mit diesem Jesus aus Nazareth brachten. Obwohl er auch schon einige Beweise seiner Größe gebracht hat. Dieses Wunder, das die Jünger da gesehen haben, lässt sie fast erstarren. Der letzte Punkt, Vers 27. Ich habe ihn genannt, der Wow-Effekt. Vers 27. Die Menschen aber wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen? Ja, der Wow-Effekt. Ich denke, so offenen Mund haben sie gehabt, als das passiert ist. Und mir ist aufgefallen, dass hier nicht mehr Jünger steht, sondern hier steht Menschen. Warum hier Jünger steht, kann entweder bedeuten, dass außerhalb der Jünger andere noch auf dem Schiff waren oder dass auch vielleicht am Ufer dieses Wunder beobachtet wurde. Wie auch immer, alle, die es wahrgenommen haben, waren voll außer sich. Ihnen wurde klar, was hier gerade geschah oder geschieht, dass die Elemente der Natur diesen Menschen gehorchten, kann nur heißen, hier in diesem Schiff ist der Schöpfer und Erhalter dieses Universums. Sie waren völlig außer sich und wunderten sich über das, was sie gerade gesehen haben. Ja, wir haben 6 Punkte gehabt. Und ich hab's ja mit den Ehes, ihr wisst. Aber die 6 Punkte können wir mal so zusammenfassen. Der erste Punkt, Entscheidung. Sie haben Entscheidung getroffen, Jesus zu folgen. Dann haben sie Erfahrung gemacht. Mit Jesus machen wir Erfahrungen, ob sie schwierig sind oder leicht. Drittens, den Eindruck, Gott schläft. Jesus schläft. Dann erbitten. Wir können Jesus um Rettung anflehen. Fünftens, einlenken. Gott hilft zu seiner Zeit. Und sechstens, Erlebnis. Wir werden mit Gott Erfahrungen machen und staunen. Also Entscheidung, Erfahrung, Eindruck, Erbitten, Einlenken, Erlebnis. 6 Punkte. Zum Schluss möchte ich nur den Gedanken vom Anfang nochmal aufgreifen. Wir sind in stürmischen Zeiten. Auch die Gemeinde wird zusehends, auch weltweit betrachtet natürlich, wir dürfen nicht immer bloß unsere paar Quadratmeter sehen, sondern auch weltweit, angefeindet, verfolgt. Und das gab es ja auch schon in der Apostelgeschichte. Aber in dieser Zeit nimmt das alles zu. Und wir müssen uns auch in naher Zukunft auf Verfolgung einstellen. Sind wir beschäftigt, uns mit toten Dingen zu beschäftigen, wo der Herr sagen muss, lass die Toten ihre Toten begraben? Das soll natürlich nicht heißen, dass wir auf keine Beerdigung gehen dürfen, gell? Um das Missverständnis mal auszuräumen. Aber auch bei Beerdigung sollten wir eigentlich die Lebenden im Blick haben. Für den Toten können wir nichts mehr machen. Die Entscheidung ist gefallen. Wenn wir hier den letzten Atemzug machen, ist die Entscheidung gefallen. Entweder gerettet mit Jesus, in Jesus, oder nicht gerettet. Und dazwischen gibt es nichts. Also kümmern wir uns um die Toten oder steigen wir mit Jesus in das Schiff, das sich Gemeinde nennt. Und wir dürfen ja diese Geschichte auch durchaus auf Gemeinde beziehen, wie ich ja schon am Anfang erwähnt habe. Und mir ist eingefallen, in meiner Jugendzeit, also Jugend war das auch schon fast nicht mehr, wo ich zum Glauben gekommen bin, mit 28, da haben wir mein Lied gesungen, das haben wir seitdem nicht mehr gesungen, aber das ist mir wieder eingefallen, das heißt, so wie der Predigttitel, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Und vielleicht können wir mal den Text einblenden. Ich möchte es gerade mal den Text, wir singen das nachher auch, aber den Text mal durchlesen mit uns. Wird schon angezeigt? Okay. Da steht in der ersten Strophe, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Ein Schiff, es fährt von Sturm bedroht durch Angst, Not und Gefahr. Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr. Und immer wieder fragt man sich, wird denn das Schiff bestehen? Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es nicht untergehen? Und dann der Refrain, bleibe bei uns Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Oh, bleibe bei uns Herr. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, zweite Strophe, liegt oft im Hafen fest. Auch das kennt Gemeinde, gell? Wenn vielleicht nichts vorwärts geht. Weil es sich in Sicherheit und Ruhe bequemer leben lässt. Man sonnt sich gern im alten Glanz vergangener Herrlichkeit und ist doch heute für den Ruf zur Ausfahrt nicht bereit. Doch wer Gefahr und Leiden scheut, erlebt von Gott nicht viel. Nur wer das Wagnis auf sich nimmt, erreicht das große Ziel. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, muss eine Mannschaft sein. Eine Mannschaft, ja. Sonst ist man auf der weiten Fahrt verloren und allein. Ein jeder stehe, wo er steht und tue seine Pflicht. Wenn er sein Teil nicht treu erfüllt, gelingt das Ganze nicht. Also auch wir sind gefragt. Und was die Mannschaft auf dem Schiff ganz fest zusammenschweißt, ist in Glaube, Hoffnung, Zuversicht, ist Gottes guter Geist. Dann die vierte Strophe. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Und wenn uns Einsamkeit bedroht, wenn Angst uns überfällt, viel Freunde sind mit unterwegs auf gleichem Kurs gestellt. Das gibt uns wieder neuen Mut. Wir sind nicht mehr allein. So läuft das Schiff nach langer Fahrt in Gottes Hafen ein. Ich möchte nur mit uns beten und dann singen wir das Lied. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns lieb hast und dass du deine Liebe auch bewiesen hast am Kreuz von Golgatha. Und du hast Golgatha im Blick gehabt, aber du hast auch hinter Golgatha die Gemeinde im Blick gehabt, die weltweit entsteht immer wieder, überall auf dieser Erde. Und wir danken, dass wir auch als Gemeinde dich als den Herrn haben dürfen, als den Steuermann, der dieses Schiff steuert, und lenkt und leitet. Ohne das wären wir komplett aufgeschmissen, komplett, ja, würden wir gar nichts zustande bringen. Wir danken, dass du ein Anliegen hast für Gemeinde, dass du möchtest, dass Gemeinde wächst, dass wir uns einsetzen auch für Gemeinde. Und wir danken dir ganz herzlich, dass auch viele christliche Gemeinden auf dieser Welt es gibt und sie wachsen und gedeihen. Mögest du sie auch, besonders die Geschwister, die verfolgt werden, bewahren und behüten. Wir danken dir, dass wir hier Gemeinde haben und bitten dich jetzt auch um deinen Segen. Auch weiterhin, wenn wir ja Gemeinde bauen, mit deiner Hilfe, dass du uns segnest. Amen. Also, wir versuchen.